Kölner Dom ist sie im neuen Helena-Fenster im südlichen Querhaus zu sehen. Mit zwei weiteren Nonnen ist Maria Clementine Martin seit neuestem mit dem weltbekannten Firmenemblem als Klosterfrau abgebildet, die den Melissengeist so populär gemacht hat. In diesem Jahr feiert die Firma Klosterfrau Melissengeist ihren 200. Geburtstag. Dieser ganz besondere Geburtstag wird mit einem opulenten Bildband über die berühmte Klosterfrau und Firmengründerin gefeiert. Eine Nonne erobert die Welt, so heißt das Buch. Petra Pluwatsch und Martin Oehlen erzählen darin die aufregende Lebensgeschichte von Maria Clementine Martin. Das ist die Klosterfrau, mit der alles begann. Guten Tag, Petra Pluwatsch und Martin Oehlen.
Hallo.
Hallo, guten Tag.
Warum, Herr Oehlen, sind es eigentlich drei Nonnen auf dem Firmenemblem? Denn eigentlich geht es doch um die eine Nonne, die Klosterfrau Maria Clementine Martin.
Ja, tatsächlich ist das der Fall. Das war eine Idee der Marketingabteilung in den 1920er Jahren, als man sich überlegte, wie kann man etwas Attraktives auf die Packung setzen. Und da kam man eben auf eine Klostergemeinschaft, eben auf drei Nonnen, aber tatsächlich war es immer nur diese eine Nonne.
Das ist ja eine aufregende Lebensgeschichte, die Sie da in Ihrem Buch lebendig werden lassen. Wir wollen die hier mal kurz nachzeichnen. Maria Clementine Martin kam in Brüssel zur Welt. Aus was für einer Familie stammte sie denn?
Es war vor allen Dingen eine Soldatenfamilie. Der Vater war Angehöriger der habsburgischen Armee und war dort stationiert in Brüssel. Aber bald schon ist die Familie dann weitergezogen nach Zerbst in Thüringen. Und von dort aus ist der Vater in den amerikanischen Bürgerkrieg als Berufssoldat entsendet worden. Und die Familie selbst ist dann weitergezogen nach Jever in Norddeutschland. Das gehörte auch zum Herzog von Zerbst, dieses Gebiet. Ja, und da war es wohl so, dass die Familie zunächst recht anerkannt und wohlhabend unterwegs war. Aber dann wurde der Vater aus dem Dienst entlassen. Die Situation spitzte sich zu, wie man aus Briefen weiß und aus Anträgen der Familie. Dann kam es eben dazu, dass Wilhelmine Martin, wie sie damals noch hieß, ins Kloster nach Coesfeld gegangen ist.
Das heißt, sie war ja schon viel unterwegs dann, nicht? Brüssel, Zerbst, Jever. Was hat sie denn bewogen, ins Kloster zu gehen, eine Nonne zu werden?
Also das kann man so genau gar nicht sagen, aber es ist zu vermuten, dass es wirtschaftliche Gründe, also finanzielle Gründe waren. Der Familie ging es finanziell nicht sonderlich gut. Sie war 17 Jahre alt. Es waren mehrere Kinder da, die durchgefüttert werden mussten. Also schickte man eines davon ins Kloster. Es kann natürlich auch sein, dass sie sehr überzeugt war von dem Klostergedanken, aber wir können weder das eine noch das andere belegen. Wir können es nur vermuten.
Was war das für ein Kloster, wo sie dann eingetreten ist, in Coesfeld?
Das ist das Kloster St. Anna, wo sie allerdings nicht allzu lange geblieben ist. Also sie ist eingetreten am 2. Oktober 1792. Es war ein kontemplativer Orden. Sie ist dort bis 1803 geblieben. Da wurden die Klöster aufgelöst im Zuge der Säkularisierung und sie stand erst einmal ohne geistliche Heimat da. Allerdings hat sich ein anderes Kloster da angeboten, und zwar das Kloster in Glane bei Gronau. Und dort sind die verbliebenen Nonnen erst einmal untergekommen für einige Jahre.
Wie kam es denn dann dazu, dass Maria Clementine Martin ein Heilkräutergetränk, den Melissengeist, erfunden hat?
Das dauerte noch eine Weile. Zunächst war sie ja dann noch zu sehen auf dem Schlachtfeld von Waterloo, wo sie offenbar einen Sanitätsdienst ausgeübt hat. Also sie war da schon medizinisch unterwegs und hat für diesen Einsatz dann auch vom preußischen König eine lebenslange Leibrente bekommen, was für sie ganz gut war, denn das gab ihr zunächst mal eine finanzielle Basis, die sie ansonsten nicht gehabt hätte.
Ist das denn tatsächlich belegt, dass sie in Waterloo auf dem Schlachtfeld sich um die verwundeten Soldaten gekümmert hat?
Also es gibt kein schriftliches Zeugnis davon, aber die Tatsache, dass der preußische König Friedrich Wilhelm III. Ihr diese Leibrente zuerkannt hat für ihre Verdienste dort selbst, macht es eigentlich zweifelsfrei, dass dies der Fall war.
Nun konnte eine Frau, Maria Clementine Martin, die konnte ja nicht Medizin studieren. Das Medizinstudium war den Frauen verwehrt. Wie kam es denn dazu, dass sie sich dann dieses medizinische Wissen angeeignet hat und daraus ein Heilkräutergetränk entwickelt hat?
Vor allem in den Klöstern waren die Nonnen häufig medizinisch ausgebildet. Sie waren natürlich keine Ärzte, das ging überhaupt nicht, aber sie wussten viel um die Heilkraft von Kräutern, von Gräsern, von was auch immer. Und im Mittelalter war es so, dass sie häufig die einzige Anlaufstelle überhaupt waren für die ländliche Bevölkerung, wenn es darum ging, Wunden zu heilen oder Krankheiten zu heilen. Also ist anzunehmen, dass auch sie dieses Wissen mitbekommen hat in den beiden Klöstern, in denen sie gelebt und gearbeitet hat.
Ist aber auch eine ambivalente Geschichte, gerade aus dem Mittelalter herausgedacht, dass diese Frauen, die Heilkräuter empfahlen, die waren auch als Hexen oft verschrien, oder?
Ja, nicht nur die Frauen. Das Ganze begann im 15. Jahrhundert im Zuge der Hexenverfolgung. Es wurden sowohl heilkundige Männer als auch Frauen verfolgt, aber die Frauen waren eindeutig in der Überzahl bei der Verfolgung. Und damals reichte es schon, dass man vielleicht ein Kind mal schief angeguckt hat, dann hieß es direkt, die Hexe hat das Kind zu Tode gebracht und, und. Also es gab in ganz Europa große Hexenverfolgungen, es gab sie auch in Köln. Sie endeten nicht immer tödlich, aber sehr, sehr häufig auf dem Scheiterhaufen für die Frauen.
Die Klosterfrau Malistengeist ist davon verschont geblieben, vielleicht auch, weil sie Klosterfrau war. Wie kam es denn nun dazu, dass sie diesen berühmten Melissengeist erfunden hat?
Also man muss sagen, dass Maria Clementine Martin eigentlich, wann immer wir etwas von ihr hören, zum Ausdruck bringt, dass sie eine Nähe zur medizinischen Tätigkeit hat. Das erfahren wir auch zum Beispiel nach dem Aufenthalt in Waterloo. Dann finden wir sie nämlich wieder in Münster. Und dort praktiziert sie als Heilende. Sie war ja keine ausgebildete Medizinerin. Und weil sie eben auch da Krebsleiden, Fistelleiden behandelt hat, hat sie den Zorn und den Konkurrenzneid anderer Mediziner auf den Plan gerufen, was dazu führte, dass es zu juristischen Auseinandersetzungen kam. Was sie dann tatsächlich inspiriert hat, diesen Melissengeist zu mischen und wie sie ihn gemischt hat, was da alles drin war, das können wir nicht mehr rekonstruieren. Wir wissen nur, dass sie 1825 definitiv nach Köln gekommen ist und hier angefangen hat mit der Produktion von Kölnisch Wasser, was schon eine extrem mutige Tat war.
Und wofür wurde das angewandt, dieses Kölnisch Wasser? Für alle möglichen Krankheiten oder war das spezialisiert auf bestimmte Krankheiten?
Die Liste der Krankheiten, die man damit kurieren können sollte, war enorm. Also es wurde nahezu alles, was an Laien verfügbar war, da ins Feld geführt. Das ging von den Gliederschmerzen bis hin möglicherweise zur Heilung der Pest.
Und die Kräuter, die in diesem Melissengeist vorkommen, Sie haben das mal auseinandergefröselt in Ihrem Buch, zwischen den Kapiteln eingewoben, sind immer längere Betrachtungen zu unterschiedlichen Heilkräutern. Wie haben Sie die denn ausgewählt oder wie sind Sie darauf gekommen, das so in die Lebensgeschichte einzuweben?
Also es sind 13 Heilkräuter, die der Bestandteil von Melissengeist sind. Und wir wollten wissen, wofür stehen diese Kräuter eigentlich? Wofür sind sie gut? Welche Bedeutung hatten sie eventuell schon in der Antike oder im Mittelalter oder auch bis heute? Und so sind wir denen also historisch nachgegangen und haben ihre Spuren bis hin zu Plinius teilweise verfolgt.
Hilft denn Melissengeist?
Also das ist natürlich die entscheidende, aber auch die schwierigste Frage. Und wir haben gelernt, wir können überhaupt nicht sagen, ob so etwas hilft. Wir wissen nur, dass viele sagen, es hilft.
Bei allen möglichen Krankheiten, Verdauungsstörungen besonders oder Magenbeschwerden?
Also die Liste ist unendlich lang. Sie variiert auch in den letzten 200 Jahren. Aber durchgängig wird gesagt, es hilft gegen Verdauungsbeschwerden, gegen Magenzwicken. Man kann es natürlich auch äußerlich anwenden. Man kann es sich auf schmerzende Muskeln streichen. Man kann es vielleicht auch zur Stimmungsaufhellung trinken. Was auch immer man damit tut, also ich würde nur empfehlen, es zu verdünnen. Es hat nämlich 79% Alkoholgehalt.
Hat die Arbeit an dem Buch auch dazu geführt, dass Sie im Selbstexperiment Melissengeist genossen haben?
Ja, ich habe zum Auftakt also ein Gläschen getrunken und das war ein Kardinalfehler, denn ich habe es nicht verdünnt. Und das ist ungefähr so, als würde man Methylalkohol trinken und sofort blind werden. Beim nächsten Mal habe ich es dann also verdünnt bei Magenschmerzen und ich kann nur sagen, rein subjektiv beurteilt, es hat geholfen.
Nun verfolgen wir den Lebensweg von der Klosterfrau nochmal weiter. Sie sagten bereits, um 1825 ist sie dann nach Köln gekommen. Sie überschreiben dieses Kapitel in Ihrem Buch Das verrückte Nest. Warum war Köln damals ein verrücktes Nest?
Also Köln hatte nicht unbedingt den besten Ruf. Es war auch im damaligen Sinne schon eine Großstadt, aber es war eine mittelalterlich geprägte Großstadt mit einer großen Stadtmauer, mit sehr engen Gassen und vor allen Dingen mit sehr engen, schmutzigen Gassen. Und wir haben viele Reisebeschreibungen und Schilderungen von Besucherinnen und Besuchern. Und man kann schon sagen, dass keiner von ihnen sonderlich angetan war von dieser Stadt. Und der Name Das verrückte Nest, der stammt von der Schriftstellerin Rahel Varnhagen. Die war nämlich 1819 hier in der Stadt und sie war, sagen wir mal, not amused. Sie sagte also, alles müsse dringend saniert werden, das ganze Stadtbild sei in einem fürchterlichen Zustand. Mit jedem Atemzug trinke man den erstickenden Qualm von Tran, Öl, Leder, Unschlitt und allen möglichen Warenartikeln ein. Also mit anderen Worten, sie hat die Stadt schnell wieder verlassen.
So erzählen Sie in Ihrem Buch auch viel Köln-Geschichte und auch viel Zeitgeschichte. Köln war damals nicht so groß wie heute, aber immerhin schon eine große Stadt. Wo wohnte denn die Klosterfrau damals?
Ja, zunächst zog sie in ein Haus in der Straße auf der Litsch. Die gibt es heute nicht mehr. Die ist genau gegenüber dem Dom, auf der Westseite des Doms. Und da hat sie zunächst einen Domvikar, den Domvikar Gumpotz, gepflegt, was auch wiederum zeigt, dass sie medizinische Kenntnisse offenbar hatte. Von da ist sie dann bald darauf umgezogen zum Domhof 17. Das ist auf der Südseite des Domes. Man sagte auch immer, die Klosterfrau sei des Domes nächste Nachbarin. Und dann, als ihr Nachfolger Peter Gustav Schäben das Heft in die Hand nahm, ließ er am Domkloster 3 ein repräsentatives Gebäude errichten mit neogotischen Erkern, erbaut von Friedrich Schmidt, ehemals Dombaumeister, dann nach Wien gegangen, aber dafür ist er nach Köln zurückgekommen. Ja, und das Domkloster 3 ist genau der Ort, wo wir gerade sitzen.
Ein sehr prominenter Ort, also hier die Firma Klosterfrau Melissengeist hat hier einst gesessen. Wie konnte Maria Clementine Martin damals denn also im Jahr 1826 eine eigene Firma zum Vertrieb ihres Melissengeistes gründen?
Ja, das war natürlich wirklich das Erstaunliche und das Interessante an dieser Person. Man muss ja wirklich sagen, sie ist eine der berühmtesten Kölnerinnen als Klosterfrau, aber kaum einer kennt ihren Namen und kaum einer weiß eigentlich, was das für eine Leistung war, erstmal als Frau in einer Männerwelt zu reüssieren, dann als Nonne in der wilden, weiten Welt da draußen, außerhalb der Klostermauern. Und dann auch noch als Unternehmerin im Bereich von Kölnisch Wasser, womit es ja losgegangen ist, weil in Köln gab es tendenziell 2 Dutzend Kölnisch Wasserfabrikanten, alle in der Tradition von Farina. Und da hat sie sich eingemischt, das war 1825. Und 1826 hat sie dann den Schritt gewagt, mit Melissengeist und mit der Gründung dieser Firma. Man muss einfach feststellen, es war eine sehr, sehr zupackende Frau, die wusste, was sie will, die ein Ziel, wenn sie es dann erfasst hatte, konsequent verfolgte. Das macht man an vielen Aspekten fest, gerade auch in der Anfangsphase, wo sie zunächst mit Anzeigen auf sich aufmerksam macht. Aber dann 1826 zum ersten Mal auch den Namen Klosterfrau als ihren Firmennamen angab.
Ganz schön klug, das gleich zu entdecken, dass das ein besonderes Markenzeichen ist. Maria Clementine Martin ist eine Frau mit Courage, das schreiben Sie in Ihrem Buch. Sie musste sich ja damals, Sie haben es beschrieben, als Firmengründerin in einer reinen Männerwelt durchsetzen. Das war ja alles den Männern vorbehalten. Ist sie damit vielleicht auch ein Vorbild, quasi ein Role Model für die Emanzipation der Frau?
Also man kann sie durchaus als Role Model bezeichnen, obwohl sie selber das vermutlich ganz anders gesehen oder eingeordnet hätte. Also wir reden hier von der Zeit des Biedermeier und da gab es ein ganz festgefügtes Weltbild, wie eine Familie zu funktionieren hat und vor allen Dingen auch, wie die Stellung der Frau darin ist, nämlich Haus, Hof und Kinder. Und dagegen hat sie natürlich in jeder Form verstoßen. Dieses Vorbild der heilen Familie galt vor allen Dingen für bürgerliche Familien. Also wenn Sie jetzt von Mittelschicht- oder Unterschichtsfamilien reden, dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Da mussten die Frauen durchaus arbeiten, aber halt nicht als Unternehmerin. Sie hatten Putzjobs oder sie haben irgendwo gekocht, sie haben den anderen Frauen die Haare frisiert und, und. Es gab eine Menge von Kleinunternehmerinnen, jemand zum Beispiel, der das Antiquariat des Ehemannes, des verstorbenen Ehemannes geerbt hat, oder es gab jemand, der die Kneipe übernommen hat. Aber von sich heraus ein Unternehmen zu gründen, darin war sie einzigartig. Es gab in Köln darüber hinaus auch einige Großunternehmerinnen, zum Beispiel im Hause Dumont. Das waren Frauen, die früh verwitwet waren und die Unternehmen ihrer Männer entweder weitergeführt oder verwaltet haben für die Söhne, die es irgendwann mal übernehmen sollten.
Also sie steht ja als berühmte Nonne dann auch in einer Tradition berühmter Nonnen. Das sind ja durchaus Emanzipationsgeschichten. Hildegard von Bingen und andere fallen einem dazu ein. Also da gibt es wirklich auch selbstbewusste Frauen, die sich durchgesetzt haben und die sich in der Männerwelt behauptet haben.
Genau so ist es. Aber es waren auch immer Einzelkämpferinnen. Das war ja kein Verbund, das war kein Konzept, sondern das war aus der Zeit heraus entstanden.
Nun folgen Sie den Spuren von Maria Clementine Martin bis zu ihrem Tod. Die Klosterfrau, das wusste ich auch nicht, ist auf einem sehr prominenten Friedhof in Köln begraben.
Ja, das ist der Melaten-Friedhof und da hat sie eine seit langer Zeit bestehende Grabstätte, aber auch eine sehr kleine Grabstätte.
Wie geschah es dann weiter? Was passierte weiter? Wie passierte es, dass die Marke in der ganzen, ja man kann sagen, in der ganzen Welt bekannt wurde?
Ihr Nachfolger war Peter Schäben, der sich später Peter Gustav Schäben nannte. Der hat es dann in der Tat geschafft, diese Marke, die aber schon zur Zeit der Klosterfrau etabliert war, aber diese Marke dann international zu vermarkten. Und der erste große Erfolg war die Weltausstellung in London, wo im Crystal Palace im Hyde Park der Melissengeist und auch das Königswasser aus dem Hause Klosterfrau ausgestellt wurde und an einem Wettbewerb teilgenommen hat. Und siehe da, das Produkt aus Köln hat einen ersten Preis gewonnen.
Der Melissengeist wird nicht in Köln oder in der Nähe Kölns produziert. Sie haben mal Produktionsstätte aufgesucht. Wie war das denn?
Es gibt eine große Produktionsstätte in Berlin. Dort wird nicht nur Klosterfrau produziert. Das ist natürlich das Produkt, was am bekanntesten ist und auch in den größten Mengen produziert wird. Aber es gibt auch jede Menge Mittel gegen Halsbeschwerden, gegen Bronchienbeschwerden. Man produziert dort Einwegspritzen und zum Beispiel Mittel gegen Muskelverspannung. Man bleibt so gesehen natürlich in dem Segment, das auch von Klosterfrau abgedeckt wird, innerliche und äußerliche Anwendung.
Das Rezept wird weitestgehend geheim gehalten. Wie wird es denn überhaupt weitergegeben? Das muss ja auch gesichert sein oder liegt das in irgendwelchen Tresoren?
Wir vermuten mal, dass es ganz, ganz tief eingeschlossen in einem Tresor ist, denn gesehen haben wir es nicht.
Vielen Dank. Das Buch über die Klosterfrau, die die Firma Melissengeist gegründet hat, ist von der Aufmachung und den großformatigen Bildern wirklich ein Schmuckstück. Besonders wertvoll wird es aber dadurch, dass Petra Pluwatsch und Martin Oehlen die Geschichte eines außerordentlichen Lebens erhellend nachzeichnen. Des Lebens von Maria Clementine Martin, der Klosterfrau, die die gleichnamige Firma Klosterfrau Melissengeist vor genau 200 Jahren gegründet hat. Neben der Lebensgeschichte werden in dem Buch auch jede Menge Zeitgeschichte und Kölner Stadtgeschichte lebendig. Das Buch Klosterfrau, eine Nonne erobert die Welt von Petra Pluwatsch und Martin Oehlen ist im Greven Verlag erschienen. Es hat 200 Seiten und enthält über 150 großformatige Abbildungen. Der Bildband kostet 40 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Wir haben zu danken.